Denkduett. Geistreiche Impulse für dein Leben und deine Arbeit. Ein Podcast der Akademie 3.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Denkduetts, des Podcasts der Akademie 3, bei dem wir über Fragen des gegenwärtigen Lebens, unserer Gesellschaft, der Politik und der Philosophie nachdenken. Und ich freue mich sehr, heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, nämlich Ruth Beilharz, genauer gesagt Dr. Ruth Beilharz. Denn, und das ist schon eine Besonderheit von Ruth, sie hat vor wenigen Jahren erst eine Promotion vorgelegt, und zwar über ein Thema, über das ich mit ihr auch heute ins Gespräch kommen möchte. Es geht darum, um die Erforschung von Gruppendynamiken und insbesondere von Interventionen. Der Hintergrund ist der, dass Ruth eigentlich eine Organisationsentwicklerin ist, die sich aber durch ihre Arbeit immer sehr stark mit dem Thema Gruppendynamik beschäftigt hat. Liebe Ruth, herzlich willkommen beim Denkduett.
Wunderbar. Hallo, Christoph. Freue mich.
Ich finde es toll, dass du dabei bist, vor allen Dingen deswegen, weil du neben deiner professionellen Arbeit als Organisationsentwicklerin nebenberuflich und ehrenamtlich die Präsidentin der Akademie 3 bist. Von daher haben wir beide natürlich auch viel miteinander zu tun, auch wenn wir nicht gerade zusammen am Kaffeetisch sitzen und ein Denkduett miteinander veranstalten. Was mich aber auch ganz besonders an dir begeistert, ist der Umstand, dass du vor einigen Jahren mitbegründet hast, die School of Participation, die Schule der Partizipation. Natürlich auch ein Projekt, bei dem es sehr darum geht, wie in unserer Gesellschaft Gruppenprozesse auf eine gute Weise moderiert werden können, vorangebracht werden können. Und natürlich geht es dir vor allen Dingen dabei auch um das Thema der Demokratie, also der politischen Form, mit der wir leben, in der wir leben, von der wir im Augenblick erleben, dass sie gefährdet ist und über die wir uns Gedanken machen im Blick auf die Frage, was wir denn tun können, dass die Demokratie bei all diesen Prozessen im Augenblick nicht unter die Räder kommt. Deswegen wird sicherlich auch das Thema Demokratie in unserem Gespräch heute eine wichtige Rolle spielen. Liebe Ruth, ich würde aber gerne bei diesem Thema der School of Participation ansetzen, weil das ist ja nichts Alltägliches und ich könnte mir vorstellen, dass von denen, die uns heute hören, auch nicht alle sich darunter etwas vorstellen können. Sag mir doch einfach mal in ein paar wenigen Worten, was ist eigentlich die School of Participation? Was habt ihr da vor? Wie wird das Ganze aussehen?
Ja, die School of Participation ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir und ich freue mich, dass ich dazu etwas sagen kann, denn wir haben schon längere Zeit uns Gedanken gemacht, eine interdisziplinäre Gruppe von Kollegen, also da kommen Menschen aus der Werbung, da kommen Menschen aus der Partizipationsszene, Berater, Philosophen, ja, wir haben uns Gedanken darüber gemacht und haben auch festgestellt, dass sich die guten von den schlechten Partizipationsprozessen, gerade auch im öffentlichen Bereich, dadurch unterscheiden, wie gut oder wie schlecht sie begleitet werden. Und dann haben wir uns mal angeschaut, ja, wer begleitet denn solche Prozesse und haben festgestellt, dass vielfach Moderatoren so etwas begleiten. Und wir sind drauf gekommen, dass wir gesagt haben, solche Prozesse zu begleiten, ist mehr als nur zu moderieren. Und haben uns dann vorgenommen, wir möchten gute Partizipationsgestalter ausbilden. Und sie sind eben nicht nur Moderatoren in unserem Verständnis, sondern sie sind wirklich Menschen, die längere Prozesse gut begleiten können. Und wir haben jetzt mehrere Jahre, muss man schon sagen, an dem Konzept gearbeitet, ein duales System, das über ein Jahr, also größtenteils durch Online-Unterricht, diese Ausbildung durchführt. Wir möchten unsere Partizipationsgestalter dahingehend ausbilden, dass sie Partizipationsprozesse konzipieren können, gute Architekturen für solche Prozessbegleitung machen können, dass sie sie organisieren können, dass sie sie moderieren können und das ist das Besondere auch, wir möchten, dass diese Partizipationsprozesse gerade auch in Kommunen, im öffentlichen Bereich gut institutionalisiert werden. Das heißt, dass unsere Partizipationsgestalter lernen, mit den verschiedenen Logiken auch in Verwaltung umgehen zu können, dass sie in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass viele Fragen, die uns im gesellschaftlichen Leben betreffen, eben gemeinsam nicht entschieden, aber zumindest diskutiert werden können. Denn das ist uns ganz wichtig. Wir möchten damit ja nicht etwa unsere Repräsentanten irgendwie arbeitslos machen, unsere repräsentative Demokratie nicht aushöhlen, sondern wir möchten sie einfach besser machen, durch ein gutes Miteinander in so Prozessen.
Wie wir das politisch institutionalisieren und operationalisieren können, da müssen wir gleich mal noch ein bisschen drüber reden. Ich würde aber gerne noch etwas genauer verstehen, was es denn eigentlich ist, das dich nun auch ganz persönlich dazu antreibt oder dazu bewegt, dich auf diesem Feld zu engagieren und eine solche Schule mitzugründen. Ich kann mir vorstellen, dass das so als ein nebenberufliches Projekt ja auch nicht ganz anspruchslos ist.
Nein, das braucht viel Zeit und viel Herzblut und tolle Kollegen. Ja, Punkt eins. Ja, warum? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Lösungen, die gemeinschaftlich entstehen und die im Miteinander entstehen, nachhaltiger tragbar sind. Und wir haben in unserer Forschungsarbeit auch festgestellt, wenn Menschen in der Entscheidungsvorbereitung gefragt werden, wenn man mit ihnen sich austauscht, ja, dass am Ende eine viel höhere Identifikation auch mit den Ergebnissen da ist. Weil die Idee ist, wir haben es mit vorbereitet, wir haben es mit entschieden. Und das, glaube ich, sind tragfähige Lösungen dann. Und ich meine, bei den komplexen Fragestellungen, die wir zurzeit haben, wird es nicht mehr möglich sein, die Themen wirklich durch Einzelpersonen letztendlich zu lösen. Wir brauchen die Weisheit der vielen. Ich bin zutiefst davon überzeugt.
Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Und es ist letzten Endes, soweit ich das übersehen kann, auch die Urintuition derer gewesen, die dieses politische Format der Demokratie erfunden haben, dass sie eben gesehen haben, es braucht diese Vielfalt der Stimmen, es braucht die Partizipation einer Bürgerschaft, um die Geschäfte, um die Angelegenheiten einer Bürgerschaft oder wie die alten Griechen sagten, einer Polis eben auf eine gute und zielführende Weise miteinander organisieren zu können. Also mich persönlich fasziniert es immer sehr, wenn ich mich mit den Anfängen der Demokratie im alten Athen beschäftige, dass man dort ein politisches Modell entwickelt hat, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie müssen wir eigentlich das Miteinander in unserem Gemeinwesen organisieren, um an einen Punkt zu kommen, wo alle das Gefühl haben, sie sind an diesen Prozessen beteiligt gewesen und auch ihren Beitrag dazu leisten können, dass ein solches Gemeinwesen, eine solche Bürgerschaft, ja, ich sag's mal so, in sich austariert ist. Und das war eben die große Idee, die diese Pioniere der attischen Demokratie vorangebracht haben, allen voran Solon von Athen, zu sagen, wenn wir das Ziel haben, unsere Bürgerschaft auszubalancieren, auszutarieren, so dass sie auch stabil und für alle akzeptabel auf der Reise durch die Zeit vorankommen kann, dann ist es am besten, wenn wir dafür sorgen, dass sich eben auch die Bürger, in dem Fall waren es halt Bürger, weil die Bürgerinnen tatsächlich damals noch nichts zu sagen hatten, dann können wir das am ehesten dadurch erreichen, dass die Bürger sich an den politischen Geschäften beteiligen. Und so kam eigentlich die Demokratie ins Rollen und die Partizipation, ich denke auch in dem Sinne, in dem du das Wort gerade gebraucht hast, ist, wenn man so will, die wichtigste Methode, die eben die Demokratie überhaupt erst vorangebracht hat und von der ich auch glaube, dass sie eben für den Erhalt unserer Demokratie von entscheidender Bedeutung ist.
Ja, also da könnte ich wirklich jedes Wort unterstreichen. Was ich aber auch noch wirklich wichtig finde, du hast jetzt von dem Gemeinwesen gesprochen. Also das ist sicherlich auch etwas, was wir in unserer Schule und in der Diskussion mit unseren Lernenden wirklich auch wieder eine Begeisterung für ein Gemeinwohl und für ein Gemeinwesen zu entfachen. Wir haben eben vielfach im Moment, und das erleben wir ja auch jetzt in Vorbereitung auf unsere Wahl, also es gibt so viele Einzelinteressen. Mhm. Und wirklich sich hier darauf zu besinnen, dass wir am Ende nur Teilnehmer eines Gemeinwesens sind und uns auch in dieser Funktion gerne einbringen möchten und gemeinschaftlich zu guten Lösungen kommen wollen. Dafür müssen wir wieder Lust machen. Und ich meine, nicht zuletzt deshalb, Christoph, haben wir ja die Akademie 3, um diesen Geist des Gemeinschaftlichen wirklich wieder zu beleben und Spaß daran auch zu machen. Wenn man etwas gemeinschaftlich voranbringt, das macht doch viel mehr Spaß, als wenn ich mich zu Hause darüber freue, dass ich einzeln was geschafft habe.
Und ich denke, dass dafür tatsächlich auch die alten Griechen ein gutes Beispiel geben können. Jetzt nicht nur im Blick darauf, dass es Spaß macht, sondern dass man sich eben auch tatsächlich begeistern kann für die gemeinsame Sache, für das Gemeinwesen, aber eben auch das Gemeinwohl, das eine Bürgerschaft letzten Endes ja betrifft. Was mich so fasziniert, und das darüber kann man ja gar nicht genug staunen, ist, dass es eben diese Pioniere der Demokratie, wie ich sie gerne nenne, im alten Athen ja nicht nur geschafft haben, überhaupt so ein politisches Format wie die Demokratie zu erfinden, sondern die mussten ja auch gleich eine ganze Menge Krisen bestehen. Also der Angriff durch die persische Übermacht, das war die Athener Bürgerschaft, eine Demokratie, die es hinbekommen hat, gemeinsam sich auf eine Verteidigungsstrategie zu verständigen, die am Ende dann funktioniert hat. Dies war die attische Demokratie, die durch einen Bürgerentscheid sich dafür entschieden hat, die Akropolis zu bauen, ja, Bauwerke zu schaffen, die nach 2500 Jahren noch die Touristenmassen nach Athen lenken. Also es ist nicht nur so, dass es Spaß macht, etwas gemeinsam zu machen, sondern es kann auch etwas Großartiges, etwas Fantastisches dabei entstehen. Und ich glaube, die alten Athener zeigen halt in gewisser Hinsicht, dass dieses partizipative Modell wirklich auch so etwas wie eine kulturelle Blüte möglich gemacht hat. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es eben auch, sagen wir mal, politische Umstände schafft, die wir vielleicht als gerecht oder auch friedlich beschreiben würden.
Und Christoph, jetzt gerade kommt mir eine Frage. Du bist Kenner des alten Griechenlandes, ja. Wir möchten heute gute Prozessbegleiter, gute Partizipationsgestalter ausbilden. Brauchte das alte Griechenland auch diese Funktion? Wer hat da irgendwie so in einer gewissen Form solche Prozesse begleitet? Oder war das selbst organisiert?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten. Ich denke tatsächlich, dass das zu einem großen Teil selbst organisiert gewesen ist. Jetzt muss man natürlich wissen, so eine Demokratie wie die attische in Athen war relativ klein und überschaubar. Die Leute kannten sich und sie sind irgendwie ja auch schon in ein solches politisches System hineingewachsen. Mhm. Was mich so fasziniert ist, dass diese Partizipationsmöglichkeiten sich durch die gesamte Gesellschaft erstreckt haben. Wenn du im alten Athen wohntest, warst du zunächst mal Teil einer sogenannten Deme, ja, das war die kleinste Verwaltungseinheit. Zu einer Deme gehörten teilweise nur 60 bis 80 Haushalte. Ja, und diese Verwaltungseinheit hat zunächst erstmal die Belange dieser 60 bis 80 Haushalte selbst verantwortet, selbst verwaltet, miteinander besprochen, diskutiert und soweit man die Probleme vor Ort lösen konnte, dann auch vor Ort gelöst. Dann war man darüber hinaus Teil der Volksversammlung, wo die gesamte Polis zusammengekommen ist. Aber man war irgendwie, glaube ich, eingeübter. Ja. Tatsächlich war das Leben vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil man in der Regel als ein Athener Bürger auch Menschen hatte, die sich um die ökonomischen Angelegenheiten des eigenen Hauses, des eigenen Unternehmens, der Landwirtschaft und so weiter gekümmert haben. Vor allen Dingen waren das die Frauen im Übrigen. So dass man vielleicht auch mehr Zeit hatte, um in diesen partizipativen Prozessen des Miteinander etwas Bewegens sich auch wirklich einbringen und auch einüben zu können.
Ja gut, aber da sagst du natürlich, vielleicht war man da eingeübter. Das heißt, Partizipation und miteinander diskutieren und sich auseinandersetzen und vielleicht auch mal im konstruktiven Sinne miteinander zu streiten, ist vielleicht wirklich etwas, was wir wieder lernen müssen.
Das glaube ich auch. Und es ist natürlich auch die Frage der inneren Haltung oder überhaupt des Lebensgefühls. Ich denke, die Menschen der Antike, weil sie auch den traditionellen Stammesgesellschaften noch viel näher waren, als wir das heute sind, hatten ein ziemlich klares Bewusstsein dafür, dass sie allen voran erstmal Bürger eines Gemeinwesens sind. Ja, der Individualismus war eben viel weniger ausgeprägt. Ich glaube, wir brauchen eben heute diese Begleitung. Deswegen denke ich, ist die School of Participation auch so wichtig, weil wir eben doch ein viel stärker individualistisches Lebensgefühl haben oder sehr viel mehr auch um unsere eigenen Angelegenheiten, um unsere ökonomischen Geschäfte kreisen und es gar nicht mehr so gewohnt sind, mit anderen sich um etwas zu sorgen, was Teil von einem selbst ist und von dem man wiederum selber Teil ist.
Ja, genau. Ja gut, aber vielfach fehlen uns auch öffentliche Räume wirklich, wo solche Prozesse auch wieder stattfinden können. Was ich aber auch wichtig finde, ist, wir sprechen in Deutschland immer davon, wir haben eine repräsentative Demokratie. Unsere Demokratie ist nicht nur repräsentativ, in meinen Augen ist sie wirklich vielfältig, weil wir haben noch mehr Möglichkeiten, als nur alle 4 Jahre zu wählen. Also immer wieder wird die Schweiz ja herangezogen mit der direkten Demokratie. Das heißt, hier entscheidet letztendlich der Bürger häufig direkt über etwas. Aber auch diese Möglichkeit haben wir in Deutschland. Also wenn wir genügend Unterschriften zusammenbekommen, gibt es auch die direkte Demokratie, zwar nicht auf Bundesebene, Ebene, im Moment nur auf Länderebene. Übrigens ist Bayern das Land mit den meisten Bürgerentscheiden. Man soll es kaum glauben, aber es ist so.
Hätte also, ich auch nicht gewusst.
Er ist aber so, ja. Und wir haben, und das ist ja der Bereich, in dem wir uns immer stärker machen möchten, wir haben den gesamten Bereich der dialogischen Demokratie oder der deliberativen Demokratie. Und da geht es ja wirklich darum, dass man immer stärker versuchen möchte, die Bürger auch in der Entscheidungsvorbereitung stärker mit einzubeziehen. Natürlich, und das stellen wir auch mit unserer Schule überhaupt nicht in Frage, liegt die Entscheidungsgewalt am Ende, außer bei der direkten Demokratie, wirklich bei den gewählten Vertretern und bei den Repräsentanten. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, wenn der Prozess vorher gut aufgesetzt ist, und da haben wir wirklich verschiedene Untersuchungen gemacht, dann ist das für den Bürger nicht mehr so wichtig, wer es entscheidet. Und ein probates Mittel, was ja in der letzten Zeit sehr viel auch in der Presse behandelt worden ist, sind die Bürgerräte. Es gab sogar Bürgerräte jetzt auf Bundesebene. Das ist natürlich nicht die alleinige Möglichkeit, Partizipation wirklich lebendig zu erleben. Aber es ist schon etwas, was im Moment sehr stark favorisiert wird. Und am Ende geht es wirklich darum, dass man über ein Losverfahren versucht, ich sag mal, Deutschland in a nutshell, also wirklich so ein kleines repräsentatives Klientel auszuwählen, das dann zu ausgewählten Fragen mit Expertenbegleitung und mit guten Prozessbegleitern versucht, Empfehlungen auch dann für die Politik zu erarbeiten. Und da stellen wir schon fest, Gemeinden, Kommunen, die das tun, auch, es muss ja nicht gleich ein großer Bürgerrat sein, losbasiert. Es gibt so viele kleinteilige Partizipationsformate, die man anwenden kann. Und die sollen unsere Partizipationsgestalter auch alle lernen.
Du hast jetzt ein ganzes Spektrum dargestellt von Partizipationsmöglichkeiten, so habe ich dich verstanden, von der direkten Demokratie, wie sie in der Schweiz praktiziert wird, über die Möglichkeiten auch mit Petitionen hier bei uns in Deutschland Einfluss auf die Politik zu nehmen, bis hin eben zu den Bürgerräten. Und so wie du es beschrieben hast, da habe ich gehört, dass die Bürgerräte schon das Format sind, ich sage mal, das dich auch am meisten fasziniert, vielleicht auch am meisten begeistert, weil es eben da, das ist jetzt wiederum meine Sichtweise, eben doch auch noch sehr viel stärker auf den Prozess ankommt. Wenn ich mir so anschaue, was in der Schweiz passiert oder auch bei den Petitionen, ich selber bin auch jemand, der gerne mal eine Online-Petition oder sowas unterstützt, aber da liest du dir halt was durch, denkst dir, bin ich dafür oder bin ich dagegen und zeichnest dann die Petition. Und das ist dann aber ist im Prinzip auch gewesen. Was bei den Bürgerräten mich so fasziniert, ist, dass dort ja eben, was diesen schönen Begriff von Habermas verwendet, ein deliberativer Raum geöffnet wird, in dem tatsächlich Meinungsbildung geschieht. Ja. Und deswegen finde ich auch die Idee mit dem Los so gut. Die kommt natürlich auch von den alten Griechen. Die Athener haben ja sogar auch ihre Ämter, also ihre Amtsträger per Losentscheid bestimmt, bis dahin, dass sogar das, was vielleicht heute der Finanzminister wäre, ausgelost worden ist. Also selbst solche Ämter wurden per Losentscheid vergeben, in dem Vertrauen darauf, dass man glaubte, dass die Bürgerschaft an sich die Kompetenzen mitbringt. Über die Kompetenzen müssen wir gleich auch nochmal reden, die benötigt werden, damit eine gute Politik gemacht werden kann. Aber vielleicht war es damals auch noch ein bisschen einfacher, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es gar nicht so genau. Aber wie dem auch sei, der Bürgerrat, so hast du es gerade dargestellt, ist halt deswegen so ein interessantes Institut, weil er mehr oder weniger randommäßig, also durch Zufall, du hast gesagt, Germany in a nutshell, Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gibt, einfach mal in so einem Meinungsfindungsprozess oder auch einem Entscheidungsfindungsprozess mitzuwirken. Auch wenn die Entscheidung, die ein Bürgerrat trifft, vielleicht nicht bindend ist, sondern eher eine Empfehlung ist. Aber der Prozess, das habe ich bei dir gehört, der Prozess ist doch eigentlich das Wichtige.
Der Prozess ist das Entscheidende, weil ich hier als Teilnehmer, Teilnehmerin merke, meine Stimme wird gehört, ich werde gehört, ich kann mich einbringen. Ja, und ich bin vielleicht ganz anderer Meinung als die andere Person hier am Tisch. Man diskutiert FIFA in Kleingruppen. Ja, plötzlich eröffnen sich mir neue Horizonte. Und dadurch ist es so, dass Unterschiedlichkeit immer mehr anerkannt wird. Und dadurch entsteht auch durch diesen persönlichen Austausch Kontakt möglicherweise mit Menschen, mit denen ich vorher überhaupt nicht in einen Diskurs gegangen wäre. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Idee dieses Austausches in dem Prozess, die fasziniert mich. Der Bürgerrat als solcher, solange wie das so Einzelaktionen bleiben, finde ich das unheimlich schade. Mhm. Ich glaube, dass die Faszination der Bürgerräte und auch der losbasierten Bürgerräte erst dann entfaltet werden kann, wenn das zur Routine wird. Also wenn mehr oder weniger auch sowas irgendwie in einer Verfassung gefasst wird, ja, das muss Routine werden. Das darf nicht jedes Mal so ein Riesending werden, sondern es muss Routine werden. Ach, da brauchen wir jetzt mal eine repräsentative Teilnehmerzahl und so. Also es muss leichter werden. Es darf nicht sowas Außergewöhnliches sein. Erst dann schaffen wir eine Kultur, die wirklich Partizipation als etwas Selbstverständliches auch in den öffentlichen Bereich integriert. Und das wünsche ich mir, viel mehr Bürgerräte.
Aber jetzt als jemand, der auch oder die auch an einem Curriculum für eine School of Participation mitwirkt, ich mache jetzt mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli. Wenn jetzt irgendwie die bekannte Lieschen Müller von nebenan per Losentscheid in den Bürgerrat hineingelost wird, aber das Gefühl hat, oh, ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung, ich bin politisch überhaupt nicht kompetent, ich bin doch völlig fehl am Platz.
Ist übrigens das häufigste Argument, dass diejenigen, die durch Los ausgelost werden, oh nein, ich kenne mich in Politik überhaupt nicht aus und nein, das möchte ich nicht.
Ja? Was sagst du denn dann? Oder was würdet ihr denn sagen? Wie kann man die Menschen motivieren?
Ja, ich würde sagen, umso besser, wenn man keine Ahnung hat, umso besser, wenn man vielleicht noch keine vorgefasste Meinung hat, umso besser, wenn man völlig unvorbelastet hineingeht. Und ich würde Ihnen, glaube ich, die Begeisterung für den Austausch, etwas Neues zu erleben, etwas Neues zu hören, den eigenen Horizont zu erweitern.
Ich spiele jetzt mal weiter den Advocatus Diaboli, jetzt aber in einer anderen Gestalt. Jetzt tue ich mal so, als wäre ich ein Mandatsträger, der dich jetzt gerade gehört hat und sagt, also Frau Beilhartz, ich meine, da nehmen Sie ja auch die Lieschen Müller mit in diesen Bürgerrat, die überhaupt keinerlei Ahnung von Politik hat. Und Sie sagen dir auch noch, ist super, dass du da so unvorbelastet reingehst. Was soll ich als Mandatsträger denn nun mit der Empfehlung von einem Gremium anfangen von lauter Laien? Das ist ja eine Laienspielschar, die Sie da zusammen.
Ja, aber ich glaube, da würde ich sagen, aber genau das ist Ihre Kundschaft. Ja, weil genau für diese Menschen machen sie Politik. Und genau diese Menschen haben sich von der Politik entfernt. Ja, und wir stellen ja fest, also wenn wir die Teilnehmer, die dann bei einem Bürgerrat mitmachen, übrigens werden die ausgelost und dann wird auch nochmal geschaut, ob das Ganze repräsentativ, also es sind nicht so ganz einfache Verfahren und da wird wirklich viel Sorgfalt drauf gelegt. Ja, aber wir stellen fest, wenn wir nachher diese Menschen fragen, ja, dass sie ein völlig neues Bild von Politik haben, von Politikern, von Gestaltungsmöglichkeit, von Mitsprache. Sie entwickeln ein neues Verständnis wirklich, ja, für Politik überhaupt. Und sie sind fast alle infiziert und sagen, ich würde da gerne weitermachen. Ja, und da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, dass wir diese Menschen, die wir dann über das Tun und über das Erleben von Selbstwirksamkeit, ich glaube, das ist so der pädagogische Begriff, der dann immer wieder zitiert wird, dass wir die gewinnen, vielleicht auch mal für eine Arbeit, für eine aktive Mitarbeit in der Politik. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und da geschieht, glaube ich, im Moment auch noch zu wenig. Christoph, was mir auch noch so wichtig ist, wir sprechen über Verwaltung, wir sprechen über die Öffentlichkeit. Ich komme ja aus der Unternehmerwelt letztendlich und wir möchten auch mit unserer Schule Menschen ansprechen, die in Unternehmen partizipative Prozesse aufsetzen, begleiten, institutionalisieren. Im Zuge dieser ganzen Diskussionen um agile Arbeitsmethoden, um Sinnhaftigkeit für Mitarbeitende in der Arbeit, diese ganze Purpose-Bewegung und so weiter, ist es sicherlich ausgesprochen wichtig, dass auch unsere Unternehmen demokratischer werden. Also diese altgedienten Hierarchien braucht es vielleicht in Einzelfällen mal, aber die Generationen von heute wollen selbstorganisierter arbeiten. Und da ist es wichtig, dass man solche Prozesse gut aufsetzt.
Ja, ich finde das auch spannend, dass du nochmal das Thema sagst, Demokratisierung von Unternehmen. Man kann natürlich sagen, seit den 1960er, 70er Jahren ist da wahnsinnig viel geschehen. Man hat Betriebsräte, man hat Mitbestimmungsrecht für die Beschäftigten. Genau, du schüttelst so ein bisschen den Kopf und das hätte ich jetzt auch getan, weil hier geht es ja um etwas anderes. Hier geht es jetzt ja gar nicht so sehr, ja, ich würde mal tatsächlich sagen, um Machtverteilung,
nein,
sondern es geht hier eigentlich auch darum, das Potenzial der Menschen abzurufen.
Darum geht es, ja, zu erleben, ich habe hier was einzubringen, ich kann wirksam werden. Und dann, glaube ich, identifizieren sich auch Mitarbeitende mit Unternehmen in ganz anderer Form, als wenn sie ihren Job machen.
Ja, das ist ja auch nicht, wie soll man sagen, eine Spekulation, die du da aussprichst, sondern, soweit ich das sehen kann, auch etwas, das durchaus empirisch durch viele Studien gestützt ist, dass Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung an ein Unternehmen in dem Maße zunimmt, in dem die Menschen das Gefühl haben, sie finden hier Gehör, sie können auch gemeinsam etwas verantworten, etwas gemeinsam in die Wege leiten. Aber wie würdest du dir das vorstellen? Wie kann man sowas auch in einem Unternehmen institutionalisieren?
Indem man wirklich viele Fragestellungen, nicht zuletzt auch die gesamte strategische Ausrichtung, mal durch einen solchen partizipativen Prozess abfragt und wirklich hier versucht, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden wirklich mal quer zu denken und zu diskutieren. Was mir auch noch gerade als Gedanke kommt, stell dir doch mal vor, Christoph, wir möchten im April jetzt starten. Man kann sich auf unseren Seiten ja noch genauer informieren, weil wir haben ja noch gar nicht so viel zum Curriculum gesagt. Aber was doch allein schön wäre, wenn wir in unserer Klasse 0 Vertreter und Vertreterinnen aus öffentlichen Verwaltungen hätten, insbesondere aus Kommunen, und wir hätten Vertreter, Vertreterinnen aus Unternehmen. Allein der Erfahrungsaustausch, ja, wäre ja schon so wertvoll, wie so eine Art Seitenwechsel. Man hört mal, wie es in Unternehmen läuft und die Unternehmen hören, wie es in Verwaltungen läuft. Und durch diesen Erfahrungsaustausch ist es ja sehr häufig so, ja, dass man Verständnis für die unterschiedlichen Handlungslogiken auch bekommt, weil man hier persönliche Geschichten hört. Also das ist etwas, was wir sehr stark auch fördern möchten.
Du hast ja im Blick auf die politischen partizipativen Gremien oder Institute wie den Bürgerrat gesagt, dass du sehr begrüßen würdest, was ich auch selber nur unterschreiben kann, so etwas zu verstetigen und zu institutionalisieren. Unbedingt. So etwas Ähnliches müsste man doch aber wahrscheinlich in Organisationen auch handhaben. Dass man sagt, es gibt sozusagen immer wieder partizipative Tage, an denen man die Belegschaft oder die Mitarbeiter dazu einlädt, in einen solchen konstruktiven Diskurs einzutreten, bei dem es darum geht, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und etwas zu der Gestaltung, vielleicht sogar zur strategischen Ausgestaltung des Unternehmens beizutragen.
Wie schön wäre das? Wie schön wäre das? Wir reden so viel über Motivationsanreize. Für mich ist das der Motivationsanreiz schlechthin, wenn ich mehr oder weniger als Mitarbeitende auch so das Gefühl habe, ich habe ein psychologisches Eigentum an diesem Unternehmen, ich darf hier mitreden, ich werde hier gehört, ich werde gesehen, ich darf hier Ideen einbringen und nicht nur, was weiß ich, jeder unserer Mitarbeiter kann hier mal einen Verbesserungsvorschlag einbringen, sondern wirklich mal in einem schön aufgesetzten Prozess wirklich ernstzunehmend die Meinung der Mitarbeitenden abzufragen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Kreativität, wie viel Ideen, wie viel Aspekte dort zutage kämen und wie viel Potenzial wir dort heben könnten. Ja.
Da komme ich jetzt nochmal zurück zum Anfang zu der School of Participation. Du hast gesagt, wir haben uns doch gar nicht so sehr über das Curriculum unterhalten. Da müssen wir vielleicht auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber eine
Frage, kann man alles auch nachlesen.
Ganz sicher. Eine Frage stellt sich mir jetzt doch nochmal, sowohl im Blick, sagen wir mal, auf ein partizipatives Gremium wie ein Bürgerrat, oder eben in einem temporären Mitarbeiterteam in einem Unternehmen, das zu einem partizipativen Prozess eingeladen ist. Gerade da, wo auch man quasi zufällig durch Los in ein solches Gremium oder in einen solchen Rat hineingeladen wird. Man hat ja immer auch Menschen, die tun sich dann doch auch schwer in solchen Gruppen. Vielleicht, weil sie einfach ein bisschen langsamer sind, weil sie stiller sind, weil sie schüchterner sind, weil sie zurückhaltender sind. Da würde ich jetzt, wenn ich School of Participation höre, mir vorstellen, dass ihr die Begleiter, die Moderatoren, die solche Prozesse anleiten und zu einem guten Ende bringen, auch darin geschult werden, wie sie Gespräche so organisieren und orchestrieren können, dass dann auch wirklich alle Leute zu Wort kommen. Braucht man dafür nochmal bestimmte Kompetenzen, die trainiert werden müssten?
Also vielen Dank für diese Frage, weil genau das hat uns bewogen, diese Schule zu gründen. Mhm. Weil wir Prozesse erlebt haben, wo die ohnehin Wortgewandten und die Wortstarken wieder die Wortführer waren. Und es gibt ja so viele Methoden, um wirklich alle gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Unsere Partizipationsgestalter sollen eine Fachkompetenz darin bekommen. Sie sollen viele Methoden kennenlernen. Sie sollen ausprobieren, wie mache ich das, dass ich alle gleichermaßen zu Wort kommen lassen. Und da gibt es wirklich einen großen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Diese Fachkompetenz möchten wir vermitteln, auf jeden Fall. Aber wir möchten auch die soziokommunikative Kompetenz schulen. Eben, dass ich wahrnehme, wo ist jemand, der sich weniger zu Wort meldet. Ja? Wie kann ich jemanden aktivieren? Und wie gesagt, das geht ja nicht nur über Sprache. Es gibt inzwischen Aufstellungsarbeit, es gibt kreative Möglichkeiten, es gibt Theaterarbeit, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich auch diejenigen, deren Werkzeug nicht unbedingt die Sprache ist, wie ich sie aktivieren kann. Und das lernen unsere Partizipationsgestalter wirklich sehr genau. Sie lernen es aber nicht nur theoretisch, sie probieren es auch aus, weil natürlich, wir haben 4 unterschiedliche Module und jedes Modul beginnt auch mit Präsenztagen. Und dadurch, dass wir mit unserer Schule eine wunderbare Kooperation haben mit Mehr Demokratie, beziehungsweise mit dem Bildungswerk Mehr Demokratie, haben wir wirklich die Experten der Moderations- und Partizipationsszene mit uns wirklich in einem Boot. Ja. Und wenn es so ist, dass in einem Prozess wirklich sich wieder Wortführer herausbilden und andere nicht zu Wort kommen, das sage ich jetzt wirklich ganz klar und eindeutig, dann ist es ein schlechter Prozess. Der ist schlecht begleitet.
Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu oder eine vorletzte Frage dazu. Das eine, was wir jetzt schon angesprochen haben, ist, dass bei solchen Prozessen die Situation entstehen kann, es gibt die Redegewandten, die vielleicht die Lauteren, die Schnelleren und die eben sich damit weniger leicht tun. Gerade wenn es um politische Partizipationsprozesse geht, gerade in einer zunehmend aufgeheizten politischen Großwetterlage, kann natürlich auch der Fall eintreten, dass man es wirklich mit scharfen Konflikten zu tun bekommt.
Ohne Frage. Und grundsätzlich, Christoph, finde ich, wenn Konflikte entstehen, ist ja noch Energie da. Da bin ich ja schon mal froh. Schlimmer wäre ja, wenn keiner mehr was sagt. Danke auch dafür, dass du das fragst. Unsere Partizipationsgestalter können nach dem Jahr, dass sie mit uns durchlaufen, können sie wirklich Konfliktarbeit leisten. Das ist etwas, ich meine, das kenne ich ja auch aus meinen ganzen Veränderungsprozessen. Ja, das müssen sie können, weil natürlich ist die Szenerie sehr aufgeheizt und wir haben so viel spaltende Diskussionen und uns geht es wirklich darum, am Ende zu einer Integration zu kommen, auch wenn man vielleicht verschiedener Meinung bleibt. Aber unsere Partizipationsgestalter werden mit Konflikten so umgehen können, dass alle mit hoch erhobenem Haupt da rausgehen und sich die Hand geben können. Dafür verbürge ich mich.
Letzte Frage. Wenn jetzt die gute Fee zu dir käme und sagen würde, liebe Ruth, du hast einen Wunsch frei. Ja, wir haben hier bei uns in der himmlischen Beobachtungszentrale gesehen, dass du dich dafür die Frage von Partizipation engagierst. Du kannst ein partizipatives Gremium deiner Wahl zusammenstellen und moderieren. Wo glaubst du, würdest du am liebsten mal hingehen, um so einen partizipativen Prozess auszuprobieren oder zu begleiten?
Ich möchte, dass eine unserer etablierten politischen Parteien uns einlädt, mich und meine Kollegen, weil ich mache das ja nicht alleine, ja, dass wir sie einmal begleiten dürfen in partizipativen Prozessen. Und zwar nicht nur parteiintern. Ich hätte jetzt gerne wirklich Kontrahenten, die gemeinsam an einer Fragestellung arbeiten sollten. Und das würde ich gerne einmal begleiten. Wirklich mal in diese politischen Zentralen gehen, dort, wo es brennt, weil ich glaube, da könnten wir viel bewegen mit unserem Know-how und mit unseren Experten, die wir haben, die wissen, wie das geht.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr zufällig in einer politischen Partei seid und eben dieser ein wenig neuen demokratischen Geist einverleiben wollt, dann wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Entweder an Ruth Beilert direkt oder an die von ihr mitgegründete School of Participation. Liebe Ruth, ich danke dir, dass wir hier in einem sehr partizipativen Gespräch miteinander über Partizipation als die Kernkompetenz oder vielleicht die Grundessenz nicht nur der Demokratie, sondern überhaupt eines jeden konstruktiven gesellschaftlichen Miteinanders nachgedacht haben. Wir haben ein weites Feld beackert. Wir haben über politische Partizipationsmöglichkeiten gesprochen. Wir haben über Bürgerräte gesprochen, aber auch über die Perspektive, wie Partizipation in Organisationen und Unternehmen möglich ist. Und haben immer wieder festgestellt, dass hier ein enormes Potenzial schlummert, um ja auch die Kreativität und die schöpferische Kraft von Menschen abzurufen. Ich finde es fantastisch, dass du dich auf dem Feld engagierst und danke dir zum einen dafür und zum anderen dafür, dass du heute bei uns im Denkduett gewesen bist.
Über eins, Christoph, haben wir noch nicht gesprochen, nämlich, dass wir dich auch gerne als Lehrenden an unserer Schule hätten. Wenn ich dir zuhöre, wie sind diese ganzen Prozesse entstanden, dann geht's ja gar nicht ohne dich.
Das machen wir gleich, wenn das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist. Aber es ist schön, dass du es nochmal erwähnst, weil natürlich auch die Philosophie an dem einen oder anderen Ort etwas dazu beitragen kann, dass solche partizipativen Prozesse vielleicht gelingen. Ja, damit wären wir am Ende unseres heutigen Denkduettes angelangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr euch reingeschaltet habt, dass ihr an diesem Gespräch wenigstens passiv teilgenommen habt. Wir werden demnächst wieder neue Denkduette einstellen und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid und ein bisschen Freude habt daran, uns beim gemeinsamen partizipativen Denken zu lauschen. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
Servus. Vielen Dank. Tschüss.